Der 7. Oktober, eine Zeitenwende für Juden in Deutschland? Das Massaker, die Barbarei der Terrormiliz Hamas am 7. Oktober in Israel jährt sich zum ersten Mal. Noch immer sind mehr als 100 israelische Geiseln in der Hand der Hamas. Es ist Krieg im Gazastreifen, Krieg im Libanon. Der Iran feuert Raketen auf Israel. Die Lage scheint jeden Tag mehr zu eskalieren. Und eine Befriedung im Nahen Osten ist nicht in Sicht. Was macht das mit Jüdinnen und Juden in Deutschland, gerade da auch hierzulande antisemitische Straftaten zunehmen? Ich spreche mit dem Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, Philipp Pehmann-Engel. Schönen guten Tag.
Guten Tag, hallo, grüße Sie.
Mattei fragt, ein Podcast von rbb24.
Heute mit Miriam Meinhardt. Der Terror der Hamas in Israel vom 7. Oktober 2023, der jährt sich in diesen Tagen. Gleichzeitig eskaliert die Situation im Nahen Osten quasi täglich mehr. Wie geht es Ihnen ganz persönlich damit?
Mein Leben ist seit dem 7. Oktober 2023 im Ausnahmezustand, in professioneller Hinsicht, als Journalist, als Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen natürlich, aber auch als Privatperson, weil beide Rollen sozusagen kann man ja auch nicht voneinander immer ganz trennen. Ganz klar, es hat mein Leben von den Füßen auf den Kopf gestellt. Ich bin 2 Wochen vor dem 7. Oktober 2023 Chefredakteur geworden. In normalen Zeiten würde es schon reichen, dann eben die Chefredaktion zu übernehmen. Und dann kam eben ja dieses größte Massaker an Juden seit dem Holocaust. Mir war das auch schon klar, dass das nicht nur persönlich, sondern eben auch ja journalistisch professionell eine Zäsur sein wird, womit ich nicht gerechnet hätte, ist, dass dieser Ausnahmezustand eigentlich auch noch immer in dieser Intensität existent ist. Und Sie haben ganz konkret gefragt nach mir persönlich. Es ist in jeder Hinsicht ja eine ganz besonders fordernde, aufzehrende Zeit.
Und wahrscheinlich auch eine ganz schwierige Zeit, das Journalistische auf der einen Seite und das andere selbst wahrscheinlich sich auch angegriffen fühlen durch diese Situation, das noch irgendwie, ich sage mal, professionell irgendwie trennen zu können.
Das ist auf jeden Fall so. Seit dem 7. Oktober 2023 ist auch das Interesse von anderen Medien an unserer Zeitung und auch an meiner Person größer geworden. In dem Moment, wo ich dann eben ins Fernsehen oder ins Radio eingeladen werde, kann ich den Wecker danach stellen, dass dann eben danach eben auch die Anfeindungen ziemlich groß sind, sei es jetzt über Social Media, über normale Post oder über Mails. Und ja, das ist schon auch nochmal eine Sphäre, die das Ganze schwieriger macht, wenn dann eben diese Hasspost kommt. Und man muss auch dazu sagen, vor dem 7. Oktober 2023 war das antisemitische Grundrauschen jetzt auch nicht gerade niedrig. Aber wenn dann eben Mails kommen wie: Herr Engel, Sie sind kein Engel, sondern der personifizierte Teufel und Sie reden einem Völkermord das Wort und Sie haben Blut an den Händen und wir wissen, wo Sie wohnen. Das ist schon krass, sowas zu lesen. Das macht auch was mit einem. Gleichzeitig sage ich auch, dass wir als Zeitung uns da nicht wegducken und ich als Chefredakteur schon gar nicht. Und ja, wir nehmen diese Aufgabe an, zu berichten, was ist, auch wenn das sehr, sehr schwierig sein kann mitunter.
Also das eine ist der Hass, das andere sicherlich auch immer die Frage nach, wie halte ich doch noch journalistische Distanz?
Ja, das ist eine gute Frage, eine wichtige Frage und ich glaube, da spielt das journalistische Handwerk eine sehr, sehr große Rolle. Wir sind ja keine Aktivisten. Unsere Aufgabe ist, wie gesagt, ja, abzubilden, was ist, eben zu schreiben, was ist oder zu senden, was ist. Und wir sind nicht dazu da, um eine Meinung zu beeinflussen oder wie Aktivisten zu überlegen, wie komme ich mit dem, was ich tue, zu einem bestimmten Punkt. Wir wollen einfach abbilden, der Wirklichkeit einem Spiegel vorhalten und dann nach bestem Wissen und Gewissen eben auch einordnen und bewerten. Das fällt in so Großlagen wie zum Beispiel jetzt in diesen Tagen der Großangriff des Irans auf Israel, ist es nicht immer ganz einfach, weil da natürlich auch die Nachrichtenlage sehr unübersichtlich ist. Aber wir haben das Handwerk und darauf vertrauen wir. Und das ist auch alles, was wir haben. Und das ist schon ja verdammt viel. Also wir können und müssen uns darauf verlassen, nicht wie Aktivisten zu schauen, wie können wir eine öffentliche Meinung drehen oder verändern.
Sie wollen sagen, was ist, auch als Journalist. Das heißt sicherlich auch, Sie sind viel im Gespräch, auch mit Jüdinnen und Juden, die in Deutschland leben. Wie gehen die mit der aktuellen Situation um?
Ganz geteilt, was ich wirklich für fast alle sagen kann, und ich bin da viel im Gespräch, alle berichten davon oder fast alle, dass es ja auf ihrer Seele sehr, sehr schwer liegt. Die einen gehen so damit um, dass sie sich zurückziehen, dass sie auch vermeiden, Nachrichten zu konsumieren, weil es ihnen nicht gut tut. Und dann gibt es auch ja eine andere Gruppe, auch da wieder pars pro toto, so ein bisschen die Meinung derjenigen, die sagen, ja, wir müssen laut sein, wir müssen rausgehen, wir müssen zu Demonstrationen gehen, wir müssen das Wort erheben gegen Antisemitismus, auch und insbesondere, weil häufig die nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft das nicht tut. Wir müssen laut sein, auf unsere Themen und auf unsere Situation aufmerksam machen. Das gibt es beides.
Jetzt haben wir diesen 7. Oktober. Wie geht man mit diesem Datum jetzt um?
Wie umgehen mit dem Datum? Das ist ja häufig so, dass Daten, Jahrestage dann eben dazu einladen, dass man dann nochmal Veranstaltungen abhält, auch Gedenkveranstaltungen. Das ist auch richtig so. Und ich meine, jeder hat ja auch einen individuell unterschiedlichen Umgang. Ich finde es gut, dass es jetzt diese Veranstaltung, auch Gedenkveranstaltung gibt. Hoffe nur, dass das dann sozusagen nicht ritualisiert stattfindet. Wie gesagt, da hat jeder auch dann einen anderen Umgang damit. Das ist ja dann auch irgendwie schwierig, ritualisiert zu gedenken. Ich hoffe, ja, dass einfach diese ganzen Gedenkveranstaltungen würdig über die Bühne gehen, insbesondere nicht gestört werden von den sogenannten pro-palästinensischen Demonstranten, die häufig, ich laufe da ja meistens mit oder oft mit als Berichterstatter, den in allermeisten Fällen, zumindest meiner Beobachtung nach und nach den Polizeiberichten, eben nicht pro-palästinensisch sind, sondern häufig israelfeindlich und antisemitisch, dass diese Gedenkveranstaltungen nicht gestört werden und dass da nochmal würdig gedacht wird an die Opfer des 7. Oktober. Und das ist leider bitter notwendig. Wie gesagt, das ist das größte Pogrom an Juden an einem Tag seit dem Holocaust und noch immer befinden sich über 100 israelische Geiseln eben in Gefangenschaft der Hamas, von denen wir auch gar nicht wirklich wissen, ob noch alle, ich glaube 109 sind es, tatsächlich noch leben.
Sie haben eben eine wichtige Unterscheidung gemacht, wie ich finde. Sie haben nochmal unterschieden in pro-palästinensischem Protest und anti-israelischem Protest, beziehungsweise auch Protest, der sich im Zweifel ja sehr unterschiedlich zeigt. Ob er antisemitisch ist, ob er gegen die Regierung in Israel ist, ob er eben pro-palästinensisch ist. Diese Unterscheidung wird oft unzureichend gemacht. So habe ich sie jetzt auch verstanden.
Ja, das ist schon so. Es wird dann häufig von, da muss ich ein bisschen ja Journalisten-Kollegen-Schelte betreiben, sehr, sehr häufig geschrieben eben immer wieder von angeblich pro-palästinensischen Demonstrationen. Und wenn wir genau hinschauen, eben dann die Polizeiberichte lesen oder wenn unsere Reporter dann selber anwesend sind und berichten, was sie gesehen haben, stellen wir fest, dass sie eben nicht pro-palästinensisch sind und dass leider bei vielen Demonstranten eben nicht das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza im Blick haben und dafür eine Verbesserung der Situation der Zivilbevölkerung in Gaza oder in Libanon eintreten, sondern dass es da, und das habe ich, wie gesagt, häufig selber erlebt, häufig darum geht, nur den Hass auf Israel, den Hass auf Juden auf die Straße zu tragen. Und das ist sehr, sehr schade, denn natürlich ist es ein komplett legitimes und notwendiges Anliegen zu sagen, ja, die Zivilbevölkerung in Gaza, ihr muss geholfen werden und das Leid muss beendet werden. Das ist ja auch meine Position.
Der Historiker, Politologe und Journalist Raphael Seligmann sagte auch, dass sich durch den Terror der Hamas jetzt im Grunde der Antisemitismus auch in den liberalen Demokratien nicht mehr verstecke, dass das die gesamte Freiheit aller bedrohe. Das ist auch etwas, was Sie ebenso beobachten?
Ja, absolut. Also es wird ja häufig dann vor dem Hintergrund des Terrors der Hamas oder des Terrors des iranischen Regimes oder der Hisbollah darüber diskutiert, dass dann eben bei ihnen im Visier sind der jüdische Staat, der Jude unter den Staaten und dann eben auch die jüdische Community weltweit. Denn das ist ja auch eines der Ziele dieser Terrororganisation, eben dann auch die Diaspora-Juden ins Visier zu nehmen. Und es ist auch ja eine korrekte Beschreibung des Status quo, dass eben diese Terrororganisation Juden im Visier haben. Aber was dann häufig in einem zweiten Schritt verkannt wird, ist, dass der Islamismus und dass eben Hamas, Iran und die Hisbollah nicht nur Juden im Visier haben, schlimm genug, sondern eben den gesamten Westen, unsere gesamte Demokratie, unsere freiheitliche Grundordnung. Und wir Juden sind da sozusagen die Kanarienvögel, wie damals im Bergbau. Wir merken, wenn es sozusagen uns schlecht geht, wenn es uns an den Kragen geht, aber wir sind nur die ersten, die es trifft. In einem zweiten Schritt bei den Islamisten sind es die Frauen, sind es die Homosexuellen, sind es andere Minderheiten. Und da müssen wir uns schon sehr stark auch auf unsere eigenen Werte besinnen und die auch verteidigen, gemäß Popper, keine Toleranz für Intoleranz. Denn die Islamisten oder Islamofaschisten, die wissen ganz genau, wofür sie stehen und welche Gesellschaft sie haben wollen.
Und weil, wenn es eine Gesellschaft nicht schafft, Minderheiten zu schützen, dann ist eben die Freiheit aller bedroht.
Absolut. Und das stellen wir fest. Wir haben ja das verfassungs- oder das grundgesetzlich verbriefte Recht auf freie Religionsausübung. Und der Staat tut auch extrem viel für die jüdische Gemeinschaft, dass sie ihre Religion frei ausüben kann. Aber ein Fakt ist auch, nicht erst seit dem 7. Oktober 23, aber insbesondere, dass viele Juden sich nicht mehr trauen, äußerlich erkennbar als Juden auf die Straße zu gehen und beispielsweise sich nicht mehr trauen, eine Kippa zu tragen. Und da muss man schon ja leider sagen, das ist eine sehr bittere Erkenntnis, ein sehr bitterer Befund, dass da dieses freie Recht auf Religionsausübung sehr stark eingeschränkt wird.
Die Zahlen zeigen es, die antisemitischen Straftaten haben tatsächlich nach dem 7. Oktober in Deutschland auch deutlich zugenommen. Ja. Deshalb die Frage ganz konkret, fühlen Sie sich noch sicher in Deutschland?
Es kommt ganz drauf an, wo ich mich aufhalte. Wenn ich mich in Berlin-Wedding aufhalte, in Berlin-Neukölln oder in Berlin-Kreuzberg oder beispielsweise in Duisburg oder Bochum, da fühle ich mich nicht sicher. Und da trage ich auch sehr, sehr häufig eine Kappe, um nicht erkannt zu werden. Ich gehe nie mit Kippa auf die Straße. Das ist jetzt bei mir ein anderer Grund, einfach, dass ich dann eben durch die Fernsehpräsenz immer mehr erkannt werde. Dann eben in einem zweiten Schritt die Wahrscheinlichkeit zu hoch ist, verbal oder körperlich attackiert zu werden. Das ist das eine, dass ich dann eben bei den Lesungen irgendwie mit drei Polizisten da antanzen muss und dann teilweise dann noch, in Heidelberg war das der Fall, noch 7 Sicherheitsleute da vor der Tür stehen, bis ich dann irgendwann verstanden habe, okay, die sind wegen dir da. So, das ist das eine, aber ja, ich bin ganz nah dran an der jüdischen Community. Viele von ihnen sagen, dass sie halt eben nicht mehr äußerlich erkennbar als Jude auf die Straße gehen und auch versuchen, in ihrer Umgebung das Thema komplett zu vermeiden und aus dem Gedanken heraus, dass es sehr, sehr anstrengend oder eben auch gefährlich werden kann, wenn man sich als Jude zu erkennen gibt. Und das ist, ja, wie gesagt, ziemlich traurig.
Denken die Menschen tatsächlich auch darüber nach, Deutschland zu verlassen?
Also wir haben, Gottlob, noch nicht die Entwicklung wie beispielsweise in Frankreich, in Großbritannien oder in Belgien, wo die Entwicklung sehr, sehr stark dahin geht, dass immer mehr Leute Aliyah machen, also nach Israel ziehen. Aber wenn ich, das ist jetzt so anekdotische Evidenz, steht aber vielleicht dann doch auch ein bisschen pass pro toto, zumindest für die Berliner Juden. Wenn ich mich umhöre, da wird mir immer häufiger mitgeteilt, ja, dass sich die Leute schon überlegen, insbesondere junge jüdische Familien, wie kann ich denn hier in Deutschland in meinem eigenen Land eine Zukunft haben, wenn die Kinder gemobbt werden, wenn sie nicht jüdische Schulen besuchen oder dann eben an der Hochschule oder am Arbeitsplatz. Da wird die Frage immer größer.
Noch dazu müsste man wahrscheinlich den Aspekt nehmen, dass gerade ja auch eben in Israel keine besonders sichere Situation zu herrschen scheint.
Ja, absolut. Israel gilt ja traditionell auch mit guten Gründen als unser Rückzugsort, als unsere Lebensversicherung. Das heißt, wenn in unseren Heimatländern das Leben als Jude zu gefährlich geworden ist, dann ist immer noch eben der jüdische Staat als Lebensversicherung da. Das ist auch immer noch so, aber durch den 7. Oktober 2023 hat diese Lebensversicherung schon auch nochmal Risse bekommen oder zumindest ein paar mehr Fragezeichen. Sehe das auch bei mir ganz konkret. Also ich war seit dem 7. Oktober jetzt natürlich schon mehrmals in Israel, aber nie mit der Familie. Hab 3 kleine Kinder. Mir wäre das im Moment tatsächlich einfach zu gefährlich. Und das ist ja vielleicht dann auch schon eine Antwort.
Was müsste denn Ihrer Meinung nach passieren? Ich sag mal von Seiten der Politik, vielleicht auch von Seiten der Gesellschaft. Was wünschen Sie sich da?
Diese eine Strategie, die kann es nicht geben. Da braucht es einen ganzen Blumenstrauß an Maßnahmen. Auf der einen Seite, das sehen wir in der Praxis, sind Dialogprojekte Gold wert. Es gibt beispielsweise vom Zentralrat der Juden in Deutschland 2 Dialogprojekte. Meet a Jew ist das eine, wo Juden, jung und alt, Mann und Frau aus dem Norden und aus dem Süden durch die Republik reisen und einfach mal an Schulen gehen, an Volkshochschulen oder Universitäten oder zu anderen Institutionen und dann eben mit der nichtjüdischen Mehrheitsbevölkerung ins Gespräch kommt. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein nichtjüdischer Deutscher einen Juden kennenlernt, ist extrem gering. Wie soll es auch anders sein? Es gibt gerade mal 200.000 Juden in Deutschland. Das sind, glaube ich, 0,1% der Gesamtbevölkerung. Und da sehen wir, dass wenn dann eben Juden ja zum Beispiel an Schulen gehen und mit nichtjüdischen Schülern ins Gespräch kommen und Fragen beantworten, merkt man, dass sich dann eben auch bei Schülern was tut, dass sich vielleicht auch die ein oder andere problematische Ansicht auf den Nahostkonflikt und auf Juden sich da auch ja dann nochmal ein bisschen dreht. Oder dann gibt es eben auch noch dieses Dialogprojekt Shalom Aleikum des Zentralrats, wo Juden und Muslime ins Gespräch kommen. Und das ist seit dem 7. Oktober wichtiger denn je. Und das kann auch die Bundesregierung oder dann die Regierungen auf Landesebene und auf kommunaler Ebene, die verantwortlichen Politiker, die können das gar nicht genug fördern. Ja, und dann braucht es natürlich neben Dialogprojekten auch auf der anderen Seite eine entschlossene Antwort der Politik. Es kann doch nicht sein, dass der 7. Oktober 2023 sozusagen notwendig wurde, um zum Beispiel die Blaue Moschee in Hamburg zu schließen, der verlängerte Arm der Islamisten in Teheran, der verlängerte Arm der Mullahs. Und es kann doch nicht sein, dass es nicht vor dem 7. Oktober 2023 ein Betätigungsverbot der Hamas gegeben hat. Das hätte schon viel früher sein müssen. Das war lange überfällig. Und da müssen wir als Staat auch konsequente Antworten finden.
Das sind die politischen Forderungen, die Sie jetzt nochmal formuliert haben. Gehört dann da auch dazu mehr Polizei vor jüdischen Einrichtungen, härtere Strafen, mehr Strafverfolgung?
Härtere Strafen und mehr Strafverfolgung auf jeden Fall. Das kann ich aus der Praxis berichten und bestätigen, dass häufig antisemitische Schlachtrufe dann eben aufgezeichnet werden von Polizisten mit Videokameras und die werden dann auch zur Anzeige gebracht, aber die verlaufen dann im Sand. Da würde ich mir schon sehr wünschen, und das ist gar keine Kritik an der Polizei, sondern eher an der Politik, dass die Politik die Polizei besser ausstatten würde, dass die Polizei da sofort reingehen kann und dann eben auch diese Leute festnehmen kann und mit einer Anzeige belegen kann. Das würde ich mir auch sehr wünschen. Punkt.
Ja, und das andere, das Sie angesprochen haben, ist ja im Grunde der gesellschaftliche Dialog, ja, bei dem dann auch klar und deutlich werden kann und auch diskutiert werden kann, um was es eigentlich geht. Dass es nicht darum geht zu sagen, niemand darf die Politik Netanjahus irgendwie kritisieren, genau, sondern es geht eben um was anderes.
Genau, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und der war mir auch lange Zeit gar nicht bewusst. Bei den Lesereisen habe ich es jetzt aber immer wieder verstärkt festgestellt, weil es mir rückgemeldet wurde. Da wurde häufig gesagt, ja, aber es ist doch nicht antisemitisch, wenn wir die Regierung von Israels Premierminister Netanjahu kritisieren oder wenn wir das Vorgehen der israelischen Armee kritisieren. Natürlich ist das nicht antisemitisch und ich glaube aber auch, dass es keine Leerstelle in diesem Land gibt, eben an der Kritik der israelischen Politik oder des israelischen Militärs. Und es ist ja auch völlig legitim, dass beide Bereiche kritisiert werden. Das wäre doch wirklich schräg, wenn es 200 Staaten in dieser Welt gibt und nur Israel würde alles richtig machen. Aber zugleich müssen wir doch auch sagen, wenn dann eben diese legitime und auch notwendige Kritik umkippt, und das ist auch gar nicht so selten der Fall, wenn dann eben Israel dämonisiert wird oder delegitimiert wird, dann muss man das natürlich auch kritisieren und das findet auch statt und ich würde auch sagen, zu Recht. Und um ganz genau auf Ihre Frage zu antworten, genau, es geht um etwas anderes. Es geht darum, dass die Mehrheitsgesellschaft vielleicht auch nochmal stärker ihre Stimme findet, denn das war nach dem 7. Oktober 2023 leider schon sehr bemerkenswert, dass es da sehr, sehr ruhig war. Und Gottlob war beispielsweise nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine die Solidarität vieler, vieler deutscher Bürger sehr groß in Deutschland und es waren viele Bürger auf Demonstrationen für die Ukraine. Ja, und diese gleiche Solidarität und diese gleiche Empathie eben auch mit den Israelis und mit dem jüdischen Volk hätte ich mir schon dann eben auch nach dem 7. Oktober 2023 gewünscht.
Wer müsste oder könnte oder sollte das denn mobilisieren?
Ja, also wir sehen in der Praxis, dass es dann häufig doch an uns, sage ich jetzt mal, hängen bleibt, also dass es dann wieder Aufgabe der jüdischen Community ist, was aber sehr, sehr erfreulich ist. Nach dem 7. Oktober habe ich sehr viele Mails, Rückmeldungen und dann eben auch bei den Lesereisen Gespräche geführt mit Christen in Deutschland, die sehr häufig geschrieben haben oder uns auch angesprochen haben und da auch ja, Demonstrationen organisieren. Und das war mir davor nicht so bewusst, dass es da so eine große Solidarität mit Israel und mit dem jüdischen Volk gibt. Und das war total erfreulich. Aber wie gesagt, ja, das kann ja dann nicht nur Aufgabe sozusagen der christlichen Community sein und der jüdischen Community sein. Da ist dann jeder gefragt.
Ein Ergebnis der letzten Landtagswahlen in Ostdeutschland sind die sehr hohen Zustimmungswerte für die AfD. Der israelische Botschafter in Deutschland, Prosor, der hat das als Weckruf für Deutschland bezeichnet. Wie gehen Sie mit dieser jüngsten Entwicklung in Deutschland um?
Ja, das ist erstmal eine Entwicklung, die in der Tat jeden Demokraten in höchstem Maße umtreiben muss. Wir sprechen von über 30% Zustimmungswerten der AfD in mehreren Bundesländern. Und die AfD, das muss man so klar sagen, da gibt es gar kein Drumherumreden. Das ist eine im Kern antidemokratische, autoritäre, Russland- und China-nahe Partei, die mit der Demokratie nicht viel zu schaffen hat. Im Gegenteil, in vielen Bereichen die Demokratie auch ausheben möchte. Und ich hatte neulich einen großen Leitartikel darüber geschrieben, man kann gar nicht genug vor dieser AfD warnen. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass ja, die demokratischen Parteien bei vielen Themen geschlafen haben, viele Probleme, die es in unserer Gesellschaft gibt, ja, diese Themen gar nicht artikuliert haben. Und meine These und auch meine Überzeugung ist, dass die Extremisten nur so stark sind, wie schwach dann eben die Demokraten sind. Und da gehört dann natürlich auch das Thema Migrations- und Asylpolitik dazu. Und ich glaube, wenn beispielsweise die SPD und die Grünen sich mit diesem Problem mehr beschäftigt hätten und auch seriöse demokratische Antworten auf diese Probleme ja gefunden hätten, das wäre das allerbeste Anti-AfD, das allerbeste Anti-Extremismus-Programm gewesen. Und da hoffe ich sehr, dass da jetzt die demokratischen Parteien immer stärker aufwachen und dann eben gute Antworten auf die Probleme unserer Zeit finden. Denn es kann ja nicht sein, dass man Probleme aus ideologischen Gründen verschweigt.
Dass die AfD hohe Zustimmungswerte hat, das ist jetzt nochmal sehr hoch gegangen, gab es aber natürlich auch schon unter der Vorgängerregierung. Das war dann eine CDU-geführte.
Genau, da macht ja dann die CDU schlauerweise sich dann auch immer einen schlanken Fuß. Und da sage ich dann eben immer genau das, was Sie gerade gesagt haben. Das ist nicht nur ein Problem der Grünen, der SPD, sondern insbesondere auch der CDU, als sie lange Zeit in Regierungsverantwortung gewesen ist. Und ich glaube, wenn wir beispielsweise nach Baden-Württemberg schauen, da ist die AfD bei knapp 10% schlimm genug. Aber es gibt dort einen grünen Ministerpräsidenten, Kretschmann, der eine ja, konservative, sehr gute Politik verfolgt. Und ich glaube, er hat Antworten auf die Probleme unserer Zeit gefunden. Und ich glaube, man sieht in Baden-Württemberg, dass da dann eben die Rechnung aufgeht, handwerklich gute Politik zu machen, um eben auch den Extremisten keinen Spielraum zu bieten. Und leider, ja, das gehört auch zur Wahrheit dazu, wird es immer einen gewissen Prozentsatz an Extremisten und extremistischen Parteien geben.
Jetzt haben wir viel über Probleme, Schwierigkeiten, tatsächlich die aktuelle Situation gesprochen. Wagen wir noch mal einen vielleicht persönlich positiveren Ausblick zum Ende unseres Gesprächs. Was wünschen Sie sich für nächstes Jahr am 7. Oktober? Wie können wir da zu einem, ich sage mal, einer besseren Ausgangssituation kommen?
Ja, wir haben ja jetzt gerade das jüdische Neujahr hinter uns gebracht. Und vor dem jüdischen Neujahr Rosh Hashanah wurde ich häufig gefragt, was ich mir wünsche, so wie Sie jetzt auch. Ich würde mir nur eine Sache wünschen, dass die Zivilbevölkerung in Gaza, dass die Zivilbevölkerung im Iran, dass die Zivilbevölkerung in Libanon endlich in Frieden und in Freiheit leben kann, nicht mehr unter dem Joch der Islamisten steht. Ich würde mir wünschen, dass die Israelis endlich in Frieden und in Freiheit leben können. Und dasselbe, ja, wünsche ich mir auch für die jüdische Community hier. Das hört sich jetzt erstmal nach nicht viel an. Das ist sozusagen ein ganz fundamentaler, basaler Wunsch. Aber wenn das eintreten würde, hätten wir schon mal sehr, sehr viel, wenn nicht gar alles gewonnen.
Sagt der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, Philipp Peymann-Engel. Wir sprachen über den 7. Oktober, eine Zeitenwende für Juden in Deutschland. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.
Tschüss, sagt Miriam Meinhardt.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.